Hallo ihr Lieben, wir Menschen sind großartige Geschichtenerzähler. Ja, doch viele unserer Geschichten sind Glaubenssätze, Mythen und begrenzende Sichtweisen über Leben und Menschsein, die uns in einen alltäglichen Raum der Angst und geringen Schöpferkraft führen. In unserer Beziehung zum Thema Tod dürfte das besonders stark spürbar sein. Doch was ist der Tod? Und was ist er nicht? Und was bleibt von ihm übrig, wenn wir alle jene Geschichten von uns abstreifen, die uns unfrei ihm gegenüber machen? Und was eröffnet sich dadurch? Diese tiefgreifenden Fragen möchten wir mit Robin Kaiser heute erforschen, worüber ich mich sehr, sehr freue. Gerade habe ich eben schon mit Robin im Vorgespräch auch reinfühlen dürfen. Es ist das dritte Interview jetzt seit einem Jahr, das ich mit ihm führen darf. Und es ist für mich immer wieder faszinierend, auch in euren Rückmeldungen. Was für wunderschöne Räume das sind. Ich freue mich da sehr, sehr drauf. Ja, Robin ist für mich ein Mensch, der wahrhaft eine neue Erde symbolisiert. Die Geburt eines kollektiven, multidimensionalen Bewusstseins, könnte man es auch nennen. Und als Psychologe, Seminarleiter und Autor begleitet er Menschen bei ihrer Erinnerung an das kosmische Bewusstsein. Nachdem ich sein Buch Zurück in die Zeit gelesen habe, Tina auch, hat intensive Austauschprozesse ausgelöst, hat mich sehr, sehr begeistert, genieße ich aktuell sein Werk Räume der Schöpfung. Und ja, seine Bücher sind für mich außergewöhnlich und hervorragend. Sie eröffnen ein Leben im Kosmos, ja, das uns im Sinne einer Unsterblichkeit auch völlig neu aufatmen lässt. Ja, und so wünsche ich uns jetzt einfach eine schöne Zeit. Ich begrüße dich von Herzen, lieber Robin. Schön, dass du da bist.
Danke dir, danke für deine Worte. Ich freue mich auf unser Miteinander und dass wir ein Feld eröffnen, wo wir uns tiefer an uns selbst erinnern.
Ja, und ich habe gerade erwähnt, Robin, dass ich aktuell dein Buch Räume der Schöpfung lese, und auf so eine wunderschöne Weise wird deutlich, in wie vielen Dimensionen und auch Erfahrungsräumen wir zugleich leben bzw. verbunden sind. Selbst wenn wir vielleicht gerade so, ja, voll auf der weltlichen, dreidimensionalen Ebene und unseren To-Do-Listen, unserem Problembewusstsein fixiert sind. Und deswegen ist vielleicht so die erste ganz offene Frage: Was ist der Tod im Lichte eines multidimensionalen Bewusstseins?
Ja, im multidimensionalen Leben gibt es nur Übergänge, da gibt es kein Ende, da ist kein abruptes Abbrechen und jetzt ist es vorbei, sondern es ist eine Verwandlung von einem Zustand in einen nächsten. Und im Grunde genommen ist die Inkarnation auch ein Tod. Es ist auf einer gewissen Ebene, aus der inkarnierten Perspektive, ist es der Tod der Seele, die auf einmal ins Vergessen ihrer selbst rutscht in dem Moment, wo sie in die Inkarnation fällt. Also auch das könnte man eigentlich als Tod bezeichnen. Und umgekehrt ist das, was wir Tod nennen, die Geburt, die Wiedergeburt, die Neuauferstehung von dem, was in die Inkarnation eingetreten ist. Also im Grunde genommen gibt es zu jedem Prozess einen Gegenprozess und so ist die Schöpfung aufgebaut in großen Spiralen der Verwandlung, der Entwicklung, aber es gibt dort kein Ende und vor allem auch keinen abrupten Zustandwechsel, sondern auch der Tod ist im Grunde genommen ein fließender Übergang von einer in die nächste Dimensionsebene.
Und so schön, es passt jetzt auch zu der ganzen Polarität, ne? Also wir in der weltlichen Ebene sind ja in der von der Polarität auf dieser Ebene umgeben, also Licht und Schatten. Du sagst eben so schön, wo es den Tod gibt, muss in diesem Moment auch stark die Geburt geben. Also, und in eben, du hast diese beiden Phasen angesprochen, die wir Geburt weltlich nennen und Tod. Aber wie selten wir zusammenbringen, dass das andere dort so tief integriert ist in diesem Raum.
Ja.
Und bitte.
Gerne.
Ich habe gedacht, du wolltest was sagen, aber ich kann gerne da auch vertiefen, nämlich auch die nächste Frage vielleicht damit mit einführen. Kannst du uns da mal, du hast eben schon von diesem Prozess gesprochen, und wir haben auch oft diese Vorstellung, es ist so abrupt, ne? Also da ist der Tod und fertig. Ich glaube, beim Tod ist es oft noch eher abrupter von unserer Vorstellung, weil der auch so oft so spontan auch mal kommt als bei der Geburt. Da haben wir, glaube ich, schon mehr dieses Prozessdenken, so in unserem kollektiven Bewusstsein. Kannst du da mal tiefer eintauchen, was dir da wichtig ist, zu dem Tod, zu dem Prozess?
Ja, gerne, gerne. Aus unserer Perspektive mag das abrupt erscheinen, weil wir festgelegt haben, wenn kein Pulsschlag mehr da ist, dann ist er tot. So, also altes Kriterium, früheres Kriterium. Ne, wenn der Mensch einfach anfängt, also wenn der physische Körper anfängt, kalt zu werden, so, dann geht man davon aus, okay, da ist jetzt kein Leben mehr. Für dasjenige Wesen, was den Übergang macht, fühlt es sich nicht so abrupt an, wie es aus unserer Perspektive erscheint. Weil das, was passiert, sobald das Bewusstsein seinen physischen Körper verlässt, ist, dass das Bewusstsein genauso weiter seine Außenwelt projiziert, wie wir es hier auch im physischen kennen. Das heißt, es erfährt sich in genau den gleichen Bezügen. Und vor allem, wenn es unbewusst ist, kriegt es diesen Wandel erst einmal nicht mit. Es geht genauso zur Arbeit, es geht genauso nach Hause, es spricht seine Frau an und wundert sich, dass die Frau nicht reagiert. Sowas findet immer wieder statt, wenn Menschen einen fließenden Übergang brauchen und erst einmal noch eine Weile in den alten Bezügen der bekannten Welt leben. Vor allem bei intensiven Arten den Körper zu verlassen, wo es schlagartig passiert, braucht die Seele eine gewisse Zeit, um zu realisieren, was überhaupt passiert ist. Und wir projizieren ja auch diese physische Außenwelt und in den astralenergetischen Ebenen projizieren wir genauso eine astralenergetische physische Außenwelt, die uns genauso erscheint, wie uns hier diese Realität erscheint. Und deswegen ist es für die Seele, die austritt, vor allem wenn es ein sehr abrupter Austritt ist, in Anführungszeichen, im Grunde genommen auch ein fließender Wechsel, bis sie dann irgendwann mitbekommt, warte mal, diese Welt reagiert gar nicht mehr so auf meine Impulse und vielleicht ist irgendwas passiert. Und natürlich sind Seelenhelfer dann auch da, die so langsam stückweise, du, es könnte sein, dass du tot bist. Also. Diese Realisation ist für Seelen, für unbewusste Seelen und Seelen, die sehr an dieser Erde haften, es ist ein stückweiser Prozess, ein stückweises Loslassen. Und dann lösen sich auch die Bilder auf, die sie als Außenwelt projizieren. Und dann ist es erst möglich, dass die Seele wirklich in höhere Ebenen kommen kann.
Damit eröffnet sich auch so ein spannendes Feld. Ich finde, beim Thema Tod ist ja oft auch die Frage, und da wird auch so eine Dualität vielleicht sogar schön aufgebaut, ist das jetzt was besonders Schönes? Also da gehen wir nur ins Licht und alles ist wunderbar. Und der Nächste spricht vielleicht eher von sowas wie der Hölle. Also das wird ganz schlimm, das verdränge ich total. Du hast eben so einen Begriff genannt, Bewusstseinszustand. Das fand ich da auch spannend. Also unsere Sterbe- oder Geburtserfahrung ins Jenseits. Habe ich richtig verstanden, ist stark davon abhängig, auch in welchem Bewusstseinszustand wir unser Leben leben.
Sowohl hier als auch dort und dort nochmal in intensiverer Weise. Ich meine, wir erfahren ja in dieser Welt auch nicht die Welt, sondern wie wir die Welt betrachten, wie aus unserem Bewusstsein heraus wir die Welt projizieren. Und in den astralenergetischen Ebenen, in die wir dann kommen, ist das nochmal intensiver, dass wir im Grunde genommen nur uns selbst, unseren eigenen emotional-energetischen Zustand erfahren, projiziert in einer uns spiegelnden Außenwelt. Und natürlich, ob wir Himmel oder Hölle erfahren, hat etwas mit uns und unserem inneren Bewusstseinszustand zu tun.
Schön, also man sagt ja schon im Leben, mal gucken, was wir draus machen. Also es ist auch dort wieder dieser Tod, wie wir ihn nennen, im Endeffekt, wenn ich dir zuhöre, ist es erstmal ein neutraler Raum. Es ist auch ein Erfahrungsraum, so ein Übergangsraum. Und es ist nicht der Tod als Charakter, wie er ist. Er ist so oder so oder so oder so. Er hat ein gewisses Potenzial, mag ich mal nennen, ne, weil es so eine Schwellenerfahrung ist. Aber es ist vielmehr die Frage, wie bin ich in Beziehung mit diesem Raum? Und ich finde, da haben wir in unserer Gesellschaft so viele Angstverengungen, schon alleine, wenn es um diese Beziehungsführung geht mit diesem Raum. Und was ist mein Bewusstseinszustand? Also wie gestalte ich am Ende meinen Raum da des Übergangs, oder?
Ja. Wenn Menschen davon ausgehen, dass alles zu Ende ist, dass danach nichts mehr kommt, dann passiert das oft, dass wenn so ein Mensch in den Übergang eingeht, dass er sich wie einen Nebenraum kreiert, in dem wirklich nichts mehr passiert. Der bleibt wie stecken und kann sich nicht weiterentwickeln, kann nicht in nächste Erfahrungsräume eintreten, weil er sich wie tief friert mit dem Glaubenssatz, das ist zu Ende, das hört auf. Und erst mit der Zeit muss er dann realisieren lernen, warte mal, ich habe ja immer noch ein Gefühl für mich selbst, ich bin ja noch ich selbst und ich kann ja noch etwas erfahren. Das heißt, dass diese Idee oder diese Grundüberzeugung von es ist alles vorbei danach auch genau diesen Raum kreiert, wo es erst einmal so scheint, als ob alles vorbei ist. Das ist wie so ein Feststecken in der eigenen, ja, Evolution der Seele für einen gewissen Zeitraum, für ewig nicht. Also das ewige Höllenfeuer ist ein Mythos, so etwas gibt es nicht, weil wenn das Feuer richtig heiß brennt, dann wird man auch sehr schnell dabei sein, da wieder rauskommen zu wollen.
Jetzt könnte man sich natürlich auch fragen, warum ist es nur immer nicht für jeden pur lichtvoll und gleich, ne? Sozusagen, wo wir uns alle gleichermaßen drauf freuen können. Und da ist ja eigentlich auch, wenn ich dir eben so gelauscht habe, mir kam das Wort freier Wille auch wieder. Also die vielleicht größte Liebe, die wir erfahren können, ist, dass wir als freier Wille, das, was du sagst, dass wir uns sogar Nebenräume kreieren können, wenn wir denn diese Erfahrung über unsere Geschichten, über unsere Glaubenssätze, über unsere Schöpferkraft am Ende gestalten, dass wir es dann uns auch gestalten dürfen. Aber dass keiner sagt, du musst in die Hölle oder du musst ins Licht oder wie auch immer, sondern, und dass aber beides in Anführungszeichen angenehmere, wenn wir so sie benennen wollen, und unangenehmere Erfahrungen möglich sind, liegt am Ende nur an unserem freien Willen dann, oder?
Absolut. Das ist maßgeblich ausschlaggebend für das, was wir erfahren. Und wir können diese Frage, die du gestellt hast, warum erfahren wir nicht alle den Himmel nach dem Austritt, erweitern in die Frage, warum erfahren wir nicht alle den Himmel auf Erden? Warum erschaffen Menschen sich die Hölle auf Erden? Und die gleiche Antwort können wir über diesen Erfahrungsbereich hinaus ausdehnen und sagen, ja, aus den gleichen Gründen, aus der gleichen Unbewusstheit, aus der gleichen Identifikation, aus den gleichen Gedankenmustern, die wir auch hier schon kultiviert haben, erfahren wir uns auch im Jenseits möglicherweise in einer getrennten Identität, die nach wie vor ihre Süchte hat, die nach wie vor ihre, ja, Erfahrungsintensität in Form von starken Kontrasten braucht, um sich darin zu erfahren. Also es geht im Grunde genommen, wenn man es von der seelischen Ebene betrachtet, ziemlich alles so weiter, wie wir es kennen. Der Unterschied, ob wir hier sind in einer verkörperten Form oder ob wir den Körper ablegen, ist nicht so groß, wie es aus der inkarnierten Perspektive erscheint.
Sagen wir, betreten einfach noch mehr den feinstofflicheren Raum. Du hast auch schon die astrale Ebene angesprochen und dort machen wir das dann sozusagen, führen wir das dann auch in dem Sinne weiter. Und ein spannender Gedanke, der mir so gerade kommt, du hast ja auch die Hölle im Leben angesprochen und ich habe da letztens mal drüber genau über das nachgedacht. Was ist denn für mich die Hölle im Leben? Das ist, wenn ich eigentlich in meinen einengenden Geschichten versinke, ne? In meinen Glaubenssätzen, die mich verengen, andere Menschen das Leben klein machen, die mich dann am Ende als Resultat so in Stress und Angstmuster eigentlich gefangen nehmen, wo ich immer wieder die Ohnmacht erfahre und wie auch immer. Und ich habe mich gefragt, ob der Tod, du hast ja die Schwelle angesprochen, ob die Schwelle nicht so ein besonderes Potenzial hat, um relativ leicht aus der Hölle auszutreten. Ob im Endeffekt das Schöne auch am Tod ist, dass es wie so auf dieser Reise wie so ein besonders lichtvolles Potenzial darstellt, wo wir auch erkennen können, was für eine Hölle wir uns vielleicht auch in den letzten Jahrzehnten erschaffen haben. Weißt du, was ich meine? Also wie so ein Potenzialraum, wo das vielleicht stärker ist als vielleicht zu Lebzeiten, wenn wir zu stark in dem Materieraum fokussiert sind. So ein Hölle-Exit-Raum sozusagen, der da besonders stark aufgeht.
Ich kriege dazu ein ganz bestimmtes Bild, dass die Schwelle wie eine Art Vorhang, eine Art Lichtvorhang ist, wo Lichtregen runterkommt. Und wir können nicht durch diesen Vorhang durch, ohne nicht bis zu einem gewissen Grad dadurch gereinigt zu werden. Wenn das Lichtwasser an uns herunterläuft, dann finden Reinigungsprozesse statt. Und über die Schwelle zu treten, ist auch immer ein Reinigungsprozess. Weil wenn wir es nicht schaffen, mit unseren Mustern und unserer Identität da durchzugehen, dann erfahren wir uns ganz schnell wieder in einer erneuten unbewussten Reinkarnation. Das heißt, um überhaupt über die Schwelle vollständig rüberzukommen nach dem Austritt aus dem physischen Körper, braucht es diese tiefere Reinigung auch der astralenergetischen Körper. Wenn das nicht passiert, dann findet das sehr schnell statt, dass die Seele irgendwie den nächstbesten Zugang wieder wählt für eine neue Verkörperung. Dieses Reinigungspotenzial, das ist das, was du angesprochen hast, dass in dem Moment, wenn wir klaren Geistes sind, und in manchen Traditionen ist es auch, wenn wir zum Beispiel in dem Moment des Sterbens den Namen Gottes auf unserer Zunge tragen oder in unserem Herzen haben, dann ist absolute Befreiung in diesem Moment nötig, wollte ich sagen, aber möglich, meine ich. Also in dem Moment ist es einfach, ist der Kosmos so offen und alle Räume der Schöpfung sind so offen in dem Moment, dass wir wirklich große Sprünge machen können, wenn der physische Körper so einen gewissen Schleier von unserem Bewusstsein entfernt.
Ich kriege jetzt auch das Bild, wenn ich dir zuhöre. Also es ist besonders leicht, dort in die Bewusstseinsausdehnung zu gehen, ne? Und jetzt gehen wir, so habe ich es jetzt bei dir auch schon erforscht, rausgehört. Wir gehen, wir erleben diesen physischen Tod und gehen dann eben alle weiter unseren Weg, je nachdem, wo wir gerade auf der Reise sind, was wir erleben wollen, was wir uns vorstellen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ist natürlich die Frage, du hast eben schon angesprochen, jemand, der vielleicht sehr fokussiert und fixiert und, sage ich mal, verstrickt mit der materiellen Welt ist, der wird vielleicht relativ schnell wieder inkarnieren. So habe ich es verstanden. Eine andere Seele wird sich vielleicht entscheiden, erstmal länger in diesem Seelenraum, so mag ich ihn mal nennen, zu bleiben und dann vielleicht wieder zu inkarnieren. Ich glaube, die Frage, die sich für mich jetzt so eröffnet, die ich auch wieder weit stellen müsste, dieses Leben zwischen den Welten, also zwischen zwei Inkarnationen. Und dann ist natürlich, und da kommen wir so schön auf den Anfang unseres Gespräches, und dann geht es schon wieder in die nächste Geburt, die auch schon wieder der Tod ist, aus dieser Welt heraus. Vielleicht können wir da einfach gleich mal in diesem Puls drin bleiben. Was sind da deine Erkenntnisse, was in diesem Raum so passiert? Wer inkarniert wieder? Wer will vielleicht gar nicht mehr inkarnieren? Wie bereitet man sich wieder vor? Ja.
In diesem Raum werden wir das starke Bedürfnis haben, alles, was wir als lieblos erlebt haben in dieser Welt, überall, wo wir lieblos gehandelt haben, in Anführungszeichen wieder gut zu machen oder zu korrigieren, auszugleichen. Es gibt keine höhere Instanz, die uns dazu verpflichtet, zu inkarnieren. Aber aus einem höheren Bewusstsein heraus können wir reflektieren, warte mal, das war vielleicht noch nicht das höchste Potenzial oder die liebevollste Variante meiner selbst. Und in dem Moment, wo das erkannt wird, steigt der innere Wunsch auf, ich würde doch gerne mal ein Leben in der Essenz führen, die ich auch bin, oder in der Freiheit führen, die ich in diesem Leben nicht geführt habe. Und so kommt es, dass ein erneuter Wunsch entsteht, in einem nächsten Leben etwas auszugleichen, was man vielleicht nicht gelebt hat, oder bestimmte Tendenzen zu harmonisieren, wenn Einseitigkeiten stattgefunden haben. Also dort ist es immer ein innerer Impuls, ah, das ist vielleicht die Erfahrung, die würde ich mir gerne nochmal schenken, nochmal Vater zu werden, nochmal eine Familie zu gründen, weil in meinem letzten Leben irgendwie so viel, ja, ich so viel alleine durch mein Leben gegangen bin oder so viel Streit in Partnerschaften gewesen ist. Ich möchte in meiner nächsten Inkarnation lernen, wie ein heilsames Miteinander auf der Paarebene wirklich funktionieren kann. Und das sind so Intentionen, die aus der seelischen Ebene stammen, wo dann die Seele sagt, okay, das ist das, dafür trete ich in eine neue Form ein und bereite mich so vor, dass dieser Wunsch auch wirklich in Erfüllung gehen kann.
So herrlich, wir haben ja vorhin schon Der Tod, wir geben ihm noch ein Etikett, aber da ist es die Frage, was wir daraus machen. Und eben hast du auch vom Ausgleichen gesprochen, nämlich so ein zweites Wort, das oft in so eine negative, angstbesetzte Richtung gedrängt wird, ist ja auch der Begriff von Karma. Und du hast, und wenn du, aber du hast eben diesen Raum der Liebe angesprochen und sagen, wenn ich aus diesem hohen Erkenntnisraum, Liebesraum, sage, ich gehe in das nächste Leben rein, in meine Heldenreise und das, das möchte ich dort erleben, dann ist das ja das, was wir vielleicht Karma nennen, wo wir wieder denken, da richtet jemand über uns, wo wir aber hier sagen im freien Willen, hey, ich bin so eine mächtige Seele, ich werde das schaffen. Und dann steckt ja dann schon wieder, ne? Dann ist ja auch dieser Begriff viel, also er ist befreit, ne?
Ja, es ist etwas intrinsisch Motiviertes. Karma ist nichts, was uns aufoktroyiert wird, wo uns irgendwas drüber gestülpt wird, was wir dann verpflichtend zu erfüllen haben. Ja, es gibt ein kosmisches, karmisches Gesetz, aber in dem Moment, wo wir uns mit unseren höheren Schöpfungsebenen verbinden, sehen wir, dass die höchste Erfüllung, die höchste Glückseligkeit immer darin besteht, dieses kosmische Gesetz auch zu erfüllen, nicht darin, von diesem Gesetz abzuweichen. Das heißt, wenn wir viel Unfreiheit gelebt haben und das vielleicht auch gar nicht mitbekommen haben in unserem Leben und dann austreten und merken, wow, ich habe gegen das kosmische Gesetz der Freiheit verstoßen, indem ich zum Beispiel einen anderen Menschen sehr stark an mich gebunden habe. So. Und dann findet ein Reflexions- und Erkenntnisprozess statt außerhalb der Verkörperung. Und dann soll mit einer erneuten Verkörperung dieses kosmische Gesetz von Freiheit anstatt von Anhaftung gelernt und an eigenen Erfahrungen durchexerziert werden.
Und eine großartige Frage, die dann auch vom Individuellen ins Kollektive geht, finde ich auch, die können wir da auch an dieser Stelle berühren. Du hast in deinem Buch Zurück in die Zeit, sprichst du auch vom Bodhisattva-Wesen als Mensch. Und das öffnet, finde ich, auch nochmal die Perspektive, dass wir nicht nur hierher kommen, um unsere individuellen Erfahrungen zu machen und auch zu erlösen, sondern dass wir hier auch einen kosmischen Auftrag haben, ja. Also der eben über uns hinausreicht. Und wir haben auch schon mal im Interview davon gesprochen, das würde hier jetzt einfach den Rahmen, ja, sozusagen zu weit ausweiten. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr ein Ja fühlt, von Herzen einfach zurück in die Zeit zu lesen, da wird das tiefer ausgefüllt. Aber wenn ich es nochmal zusammenfassen darf, wir Menschen als Bodhisattva-Spezies sind auch Zurückgekehrte. Wir sind Zurückgekehrte hier in diesen Raum, weil wir auch im Kosmos hier dienen, weil wir es können auch, weil wir die Erfahrungswerte haben. Und was ich fragen möchte, ist natürlich auch, oft ist diese Frage, wie oft inkarnieren wir noch? Inkarnieren wir nur so lange, in Anführungszeichen, ich mag es mal flapsig sagen, bis wir es gecheckt haben, bis wir alle unsere Lektionen gelernt haben und dann müssen wir nicht mehr inkarnieren. Und immer wenn ich sowas höre, dann kriege ich so eine Enge in mir. Dann denke ich immer so, ja, es ist nur so wie Schule, wenn ich dann alles abgehakt habe, dann muss ich hier nicht mehr inkarnieren. Aber wenn ich dann den Bodhisattva auch heranziehe, dann inkarnieren wir doch auch, weil wir hier im gesamten Kosmos etwas zur Erfahrung bringen und nicht nur, weil wir nur noch was zu lernen haben für unser eigenes Leben. Also auf den Punkt gebracht die Frage, wie lange inkarnieren wir vielleicht noch oder was kannst du damit anfangen, was ich gerade gesagt
Ja.
habe?
Weißt du, wir müssen dann nicht mehr inkarnieren, wenn wir erkennen, dass wir freiwillig inkarniert haben. Das ist der Schlüssel. In dem Moment, wo wir erkennen, wir sind aus freiem Willen und bewusst in diese Verkörperung eingetreten, in dem Moment gibt uns diese Verkörperung auch frei. Solange wir das Gefühl haben, dass es irgendeine Sorte Strafe gewesen ist, hierher kommen zu müssen, und wir irgendwie schauen, dass wir die Erdenzeit, ne, die harten Lektionen dieser harten Materie irgendwie gut überstehen. Solange wird uns dieses Leben an sich binden und wir werden Leben für Leben in diesem Hamsterrad gehen. Das heißt, in dem Moment, wo ich erkenne, ah, ich bin ja freiwillig hier, ich bin ja aus bewussten Stücken hier, ich bin hier, um zu dienen. In dem Moment bindet dieses Leben auch nicht mehr so. Und wir können, auch wenn wir mögen, frei entscheiden, etwas anderes zu wählen.
Ich möchte mit dir jetzt nochmal so in eine ganz tiefe weltliche Ebene auch hineintauchen, ja, weil ich finde das so berührend. Also es ist so eine Spannweite und ich fühle dir auch in meinem Leben, wenn ich dir lausche und wenn ich deine Bücher lese, Ich kann da richtig in diesen Raum hineinfühlen, den du jetzt auch gerade benannt hast, ja. Aus diesem Bodhisattva-Raum. Das ist so was Schönes, Großes, Kosmisches, mag ich es mal nennen. Und dann gibt's die andere Seite, sage ich mal, oder es ist gar keine andere Seite, aber es ist ein anderer Erfahrungsraum, der wirkt wo ganz woanders. Und das ist der, wenn es zum Beispiel die Wochen und Monate und Tage vor einem Tod eines geliebten Menschen sind. Da kommen dann nämlich wieder ganz andere Gefühle schnell mal auf, wie Trauer, wie was auch immer. Verschiedene Gefühle, die auch ne, intensive Lebenserfahrung bedeuten. Und vielleicht kannst du da auch mal was ins Feld geben, weil auch hier, ich glaube, es ist wie mit anderen Dingen, wir gehen, ich glaube, wenn wir Menschen in diesem Prozess auch begleiten, also wir erstmal als Begleiter vielleicht für einen geliebten Menschen, was können wir tun, dass dieser Prozess dieses, naja, Sterbens und Geborenwerdens, dass der einen schönen schöpferischen Fluss hat.
Ja, fühlen, ganz viel fühlen, alles fühlen, auch wenn Trauer da ist, fühlen, sich nicht spirituell zu vergewaltigen, indem man ja sagt, ah, ich weiß ja, dass der Tod nicht existiert, ich dürfte jetzt nicht trauern, nicht der richtige Ansatz, fühlen, alles fühlen, wenn Trauer da ist, wenn Schmerz da ist. Und dann in dem Moment, wenn wir es fühlen, wird schon bereits unser Energiesystem geöffnet, unsere Wahrnehmung wird geöffnet, die nächst tiefere emotionale Schicht wird berührt, bis wir irgendwann aus dem Schmerz in dem kosmischen Frieden landen, in der kosmischen Liebe landen und in der Einsicht landen, hey, warte mal, mein Schatz, den ich da begleite, der ist ja gar nicht weg. Der kann sogar, wenn er drüben ist, auf der anderen Seite viel präsenter für mich sein, weil er auf einmal mit mir unter meine Haut einzieht. So viele Paare, wo sie ein Leben lang miteinander gegangen sind, durfte ich erfahren, wenn der eine geht, dass es für den Zurückgebliebenen sich so anfühlen kann, als ob ein Teil der Seele von demjenigen Wesen, der da gegangen ist, wie mit in den eigenen Körper mit einzieht und man dann zu zweit in einem Körper lebt. Also es findet eine ganz, ganz tiefe seelische Verschmelzung statt, wenn der Körper nicht mehr trennt.
Danke. Und ist das auch das, was wir in Bezug auf uns selbst in dieser Zeit vor allem zulassen dürfen, dieses tiefe Fühlen hast und dieses tiefe Fühlen als Portalöffnung zu Erkenntnis, zu Weisheit, was wir auch, wenn wir uns selbst im Grunde in dieser Phase begleiten, was da wichtig ist für uns.
Das ist der Schlüssel, das Durchfühlen und das immer wieder auch, also es gibt einen Schmerz, der kommt vom getrennten Bewusstsein, der kommt aufgrund von begrenzten Glaubenssätzen. Und es gibt einen Schmerz auf einer gewissen Ebene, ist der in Momenten auch gerechtfertigt. Das sage ich, also meistens gebe ich die absolute Ebene an, wo jeder Schmerz irgendwie auf einer Bewusstseinsverzerrung basiert. Aber jetzt gerade in Bezug auf diesen Kontext würde ich sagen, dass es auch eine Phase, eine natürliche Trauerphase gibt, die wir uns schenken dürfen, um überhaupt in diesen Verschmelzungsprozess reinkommen zu können. Das heißt, wenn überhaupt keine Trauer da ist, dann ist das Bewusstsein entweder schon erleuchtet oder das Bewusstsein ist von sich und seinem Emotionalkörper abgespalten in irgendeiner Form. Und deswegen das Durchfühlen und auch, was ich immer wieder mitbekommen habe, das bewusste Mitgehen bis zu einem gewissen Grad kann sowohl für mich selbst, der ich zurückgeblieben bin, als auch für den Schatz, den ich dort begleite, sehr kostbar sein. Also in ganz vielen indigenen Kulturen oder schamanischen Kulturen ist es immer so, dass ein Teil der Zurückgebliebenen, der Angehörigen, bis zu einem gewissen jenseitigen Raum energetisch mitgehen, um begleiten zu können. Und dann ist der, der gegangen ist, wie das Tor in die höheren Dimensionen. Also meine Verbindung zu dem Schatz, der aus dem Körper raus ist. Diese Verbindung wird zu dem Tor zum Kosmos, weil er sich ja gerade in anderen kosmischen Ebenen bewegt.
Auch so schön, was du wieder ansprichst. Also überall warten im Grunde die Portale, ne? Über die Gefühlsebene, über die wahrhaftige Beziehungsebene in diese Achtsamkeit, über eine Lebenssituation, die das umso mehr vielleicht auch als Potenzial fördert. Also hier sind wir überall wieder bei den Schwellen, die du ansprichst, oder auch anders gesagt bei solchen Portalen, weil wir ja immer, ich kenne das von mir, auch gerade als ich angefangen habe, ich gedacht, ja, wenn ich jetzt nur ein paar Jahre richtig gut meditiere, ich komme da immer tiefer rein und das Leben hat mich schon da meine Lektion lernen da. Das Leben ist alles und überall wartet das Portal. Das wartet darauf, wenn dein Kind schreiend reinkommt. Dann wartet, da ist so ein Potenzialfeld für ein Portal. Das ist oft sogar größer, als wenn ich so 10 Minuten schon so ein bisschen in meinen Frequenzen so schön ankomme, was wunderschön ist. Aber ich finde, das öffnet auch wieder diesen Raum, dass alles ein spirituelles Retreat ist, ne? Nicht nur die Seminarbuchung oder die Meditation oder das Buch, sondern wirklich im echten Leben. Das kommt so schön jetzt bei dir wieder raus, ne, im echten. Das finde ich so, so schön, Robin. Merke ich an dieser Stelle sagen. Das habe ich versucht in der Anmoderation auch zu sagen. Ne, du bist für mich da der Weltenverbinderer. Wir können da über sehr transzendente Themen sprechen. Und es ist so wichtig. Ich habe das Gefühl, gerade jetzt in diesen Zeiten ist voll im Leben andocken zu lassen und das wieder nicht abzuspalten. Ne?
Absolut. Die Spiritualität, die gelebt wird, nur außerhalb dieser Realität, bildet einfach einen Riesenschatten aus. Das bekommt einen einseitigen Charakter und wir sind im Grunde genommen auf der Flucht. Es geht darum, genau hier in allem, was wir erfahren, wie du so schön gesagt hast, ein spirituelles Retreat daraus zu machen und immer wieder zu schauen, hey, was ist die Öffnung, die mir genau jetzt mit dieser Erfahrung blüht, die sich genau jetzt öffnet, weil das Leben mir das aufgetischt hat. Und es sind immer wieder so ganz viele Kleinigkeiten, die, wenn man sie so annimmt, so bereichernd und so erfüllend sein können. Sprachlos, sprachlos macht mich das, wenn es wirklich hier ankommt und hier reinsinkt und erkannt wird, dass es nicht hier diese Welt und da die höheren Dimensionen, sondern die höheren Dimensionen eingefaltet in alles, was wir hier erleben, gibt.
Ich kann was erzählen von vor ein paar Tagen auch wieder, wo ich auch sowas wieder erleben konnte. Bei mir ist es so, wenn jemand aus der Familie, der Verwandtschaft krank ist, das war schon als Kind so, da bin ich sehr schnell mit dem Thema Tod konfrontiert. Also da mache ich mir schnell auch die Gedanken, ne, gerade wenn es dann in die Nacht geht und man begleitet den Menschen und man merkt, wow, der ist jetzt vielleicht in Fieberträumen und weg und wie auch immer und man kann es nicht genau greifen. Bei mir kommt da ganz schnell das Bewusstsein, wie schmal auch zugleich, ne, dieser Grat ist zwischen Leben und Tod, weil ja beides auch beides ist natürlich. Und ich hatte gerade vor ein paar Tagen wieder so eine Situation und war im Nebenraum und konnte dann auch nicht schlafen. Und ich habe genau das gemacht, was du auch gerade gesagt hast. Ich habe echt diese Angst tiefer angenommen. Ich habe mich auf die Bettkante gesetzt und ich habe irgendwie erstmal ging es los, einfach diese Angst mal tiefer anzunehmen und nicht zu sagen, Mensch, Tobi, da bist du noch nicht so gelassen oder da weißt du doch das, ne, wie du es gerade gesagt hast. Und ich habe gesagt, ich habe jetzt gerade diese Angst und ich erinnere mich, diese Angst, die begleitet mich schon ein Leben, die wird da und dadurch getriggert. Aber und in dem Zulassen ging schon mal der Raum auf und dann passierte was Spannendes. Ich habe mich auf einmal wieder handlungsfähig gefühlt. Und was ich gemacht habe, ich habe einfach auf der Bettkante gesessen und habe einfach gebetet, meine Art von Gebet gesprochen. Ich habe zum allerhöchsten Wohle Dinge gesagt, die ich dem anderen wünsche, die natürlich dann zum allerhöchsten Wohle so natürlich nur transportiert werden, wie es dient. Und ich weiß nicht, ist es vielleicht eine Stunde am Ende gewesen eines Gebetes? Ich habe keine Zeitwahrnehmung dazu. Und dann auf einmal war eine Ruhe in meinem Körper. Ich konnte mich hinlegen, im Nebenraum wurde es ganz ruhig. Und wir sind am Morgen wieder aufgestanden und die Gesundheit war auch wieder nicht komplett hergestellt, aber sie war bei den Menschen wieder stärker da und ich habe eigentlich einen Frieden gespürt, den ich schon in dieser intensiven Erfahrung immer tiefer gespürt hatte. Ich konnte mich dann eben irgendwann hinlegen und hatte auch die Angst nicht mehr, aber sie war nicht aus dem Kopf weggeredet. Und es ist ja eigentlich das, was du gerade erzählt hast, ne? Wenn wir uns da zulassen oder
Ja,
auflassen.
ist ein wundervolles Beispiel, wie Heilung auf so vielen Ebenen gleichzeitig geschehen kann. Im Nebenraum findet Heilung statt in Form von Symptomatik und du nimmst es nicht dafür her, um Teil deiner Krankheitsgeschichte zu reinszenieren durch mentale Angstgedanken, sondern du nimmst diese Situation dafür her, um mit zu heilen, um dein Heilsein genau in dieser Erfahrung fühlbar werden zu lassen oder durchzutauchen. Also eine ganz schöne Situation. Und ich erlebe das auch immer wieder, dass ich wie vor die Wahl gestellt werde bei Herausforderungen, bei Krankheiten, wenn Menschen gehen von diesem Planeten. Okay, nehme ich das jetzt, um meine Vergangenheit und meinen Schmerzkörper damit zu aktivieren? Oder nehme ich das dafür her, um noch tiefer in die Liebe und den Frieden einzutauchen, den ich bin, der ich bin? Und am Anfang gibt es diese Wellen von Schmerz. Und dann erinnere ich mich immer wieder an die Entscheidung. Nein, ich möchte diese Situation oder diese Erfahrung dafür hernehmen, dass ich wirklich tiefer tauche und dass ich wirklich das erfahre, was dahinter steckt. Und dann können solche, ja, solche Erfahrungsblüten in uns aufgehen.
Und vielleicht können wir da die Frage noch mit verbinden, wie uns diese Situation, diese Erfahrung einfach auch ein Lehrmeister sind für unser Leben an sich. Also der Tod mag ich mal nennen als Lehrmeister oder auch diese Erfahrung, wenn jemand sehr krank ist, wenn wir in den Räumen sind. Oft ist es ja, finde ich, sehr spannend, wenn man in diesen Räumen ist, wenn jemand zum Beispiel sehr krank ist oder im Sterbeprozess ist, da ist oft eine Ruhe. Also da sind so viele Gefühle in dem Raum, aber oft ist da tief drin eine ganz starke Ruhe, die man im Alltag mit anderen Menschen gar nicht so schnell findet oft. Das finde ich spannend, aber was mir da wieder vor den paar Tagen kam, ist, wie schnell ich dann tatsächlich doch wieder existenziell mein Leben relativ schnell reflektiere. Also mir sind zwei, drei Dinge wieder bewusst geworden in dieser Nacht und das ging dann innerhalb von 1, 2 Minuten, weil ich nicht so aus dem Verstand gesagt habe, ich schreibe jetzt mal was in mein Buch und muss mal reflektieren, sondern weil ich hatte, das ist gerade so existenziell für mich. Und da ist die Frage auch, ne, was würdest du vielleicht sagen, was lehren uns diese Übergänge, diese Schwellen, dieser Tod, dieses Existenzielle für unser tägliches Leben?
Eigentlich zeigt es uns immer wieder auf, was wir in uns tragen und welches Potenzial da wohnt. In unserem sehr schnellen alltäglichen Leben wird das Bewusstsein oberflächlicher. Es bekommt einfach so eine Struktur, wo es ja dünn wird, wo die Multidimensionalität verloren geht, wo die Vielschichtigkeit und vielleicht auch die Kostbarkeit des Lebens verloren geht. Und in solchen Momenten, wenn die Schwelle anklopft, wenn die Vergänglichkeit an unsere Tür klopft, dann halten wir inne, schauen uns um, reflektieren nochmal tiefer und erkennen in solchen Momenten, wow, das Leben ist so fragil. Es ist so ein Tanz auf Messerschneide manchmal, ob wir noch hier sind oder in einer anderen Welt. Und gerade dann kommt so ein tiefes Gefühl von, wow, es ist so ein Geschenk, hier sein zu dürfen. Das vergessen wir einfach in einem schnelllebigen Alltag sehr.
Es ist wirklich so, diese einfachen Antworten wirklich sind, gell? Also, dass wenn man die Wahl hat zwischen Liebe oder Kontrolle, in dem Moment zwischen jetzt nochmal auf der Wiese mit dem Kind tanzen oder doch noch die To-Do abarbeiten, weil man dann denkt, man hat morgen mehr Zeit. Das ist zum Beispiel so, was bei mir dann kommt, dass ich dann in diesem Erfahrungsraum sofort spüre, was es ist von beidem, ne? Aus welcher Energie es geboren wird. Ja.
Ja.
Robin, spannend. Ich hatte mir Fragen für heute vorbereitet und um es vorzustrukturieren. Es ist so herrlich mit dir, weil du fängst an zu sprechen und es gehen bei mir so feinsinnige Gedankenfäden und Bilder auf, wo ich denke, wow, also der Raum ist jetzt spannend und das ist jetzt spannend und so sind wir wieder gereist, wie ich finde. Einfach heilvoll. Es ist wie eine Massage. Eine Klangmassage könnte man es auch nennen. Und das war auch so schön. In Räumen der Schöpfung schreibst du es auch nochmal so. Und das fühle ich so auch. Jedes Wort, was wir sprechen, ist so entscheidend in dem Sinne, weil wir Räume damit öffnen. Also wir bauen ein Schwingungsfeld auf. Und ja, erinnere ich mich, Sister, wenn ich das so sage, an diesen Satz. Und dafür danke ich dir schon mal. Ich möchte jetzt noch so ein paar Vollendungstänze mit dir gehen. Und die erste Frage liegt mir sehr am Herzen, ist erstmal zu dir, zu deinem Wirken. Du hast auch schon zu mir gesagt, du bist schon wieder am nächsten Buch am Schreiben. Ich habe deine Bücher schon angesprochen, wir verlinken es hier nebendran auch. Vielleicht gibt es aber auch in den nächsten Wochen, Monaten ein neues Format, neues Seminar, etwas, was dir gerade besonders wichtig ist, wozu du schon einladen kannst. Also von Herzen gerne.
Ja, es gibt so viele Angebote von mir in dieser Welt und jeder darf schauen, was ruft, was wirklich, wo das Silberglöckchen innerlich klingelt, wo man das Gefühl hat, ja, das ist das, wo ich mich gerne drin erfahren möchte und wo ich vielleicht noch mal den Scheinwerfer draufleuchten möchte, ist, dass nichts davon notwendig ist. Wir brauchen nicht noch mehr äußere spirituelle Erfahrungen und wir brauchen auch nicht noch das nächste Retreat und das nächste Buch auf einer gewissen Ebene, weil alles bereits in uns ist. Wenn es ein Retreat oder ein Buch gibt, was uns daran erinnert, dass wir alles schon haben, dass alles schon in uns ist, dass wir alles schon können, fein. Wundervolle Erinnerung. Aber sobald wir mitbekommen, dass wir nach dem nächsten Angebot greifen, um einen inneren Mangel auszugleichen, ist das eine Kompensation, die uns nicht in die Freiheit führt. Deswegen bin ich da immer ein bisschen, ne, für manche mag es sehr dienlich sein, ein weiteres Online-Seminar anzuschauen oder ein weiteres. Und für manche mag einfach diese Erfahrung da sein, warte mal, ich kompensiere da etwas und wenn diese Kompensation wegfallen würde, würde ich vielleicht in mir, aus mir heraus nochmal einen Schritt wacher werden können.
Danke, dass du das ansprichst. Das finde ich sehr, sehr schön. Und das ist auch so ein schönes Beispiel, wenn ich jetzt gerade dein Buch lese, auch einfach den Genuss. Auch es ist Genuss auch. Also es ist Muße. Der eine nimmt sich jetzt halt, und das mache ich aber auch manchmal noch gerne, mal ein Stückchen guten Käsekuchen, wenn es zum Beispiel die eigene Oma oder so backt, ja. Und so ein Buch auch als so ein Genuss und eine Feier zu nehmen, eben, ne? Klar, nicht den inneren Raum auszufüllen. Das Spannende ist, es kommt oft beides so zusammen auch. Ein Stück, es sind vielleicht 10 oder 20 oder 30% oder wie viel auch immer von dem Buchkauf dann dieses Kommen. Und das bringt mich jetzt wirklich rein. Und, ne?
Ha
Und, aber wenn das Buch auch dann oder das Seminar so konzipiert ist, wie du sagst, dass es wirklich um uns geht, dann ist das schon mal schön. Und dann kommt noch die Muße dazu und der Genuss an diesen Erfahrungsräumen, ne? Sie zu lesen auch.
Ja,
Ja.
ja.
Also vielen, vielen Dank.
Ich habe auch immer so große Freude, einfach solche Räume zu öffnen oder auch bei dem Schreiben der Bücher bin ich in so seligen Zuständen, so tief eingetaucht und es strömt natürlich auch durch die Worte und zwischen den Zeilen durch.
Wir sind gespannt, was das nächste Buch sein wird.
Das bleibt noch ein Geheimnis.
Bleibt noch ein Geheimnis. Robin, dann würden wir vollenden in den Herzensraum. Ich würde dir nochmal so drei Herzensfragen stellen. Du kannst einfach gerne sagen, was dir kommt. Und vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, wenn du sagst, du hast noch sowas für 5 bis 10 Minuten, nochmal so eine kurze innere Reise, dann sehr, sehr gerne. Ja.
Gerne, gerne, gerne.
Die erste Frage lautet, wo berührt dich das Leben so, dass Zeit und Grenzen verschwinden?
Das sind die Momente, wo ich nachts mich verbinde, wo ich an meinem Schreibpult stehe und mir die Frage stelle, welche Worte sind gerade am dienlichsten, dass wenn sie gehört werden, dass sie Herzen berühren, dass sie erinnern, dass sie das Seelenlicht in die Verkörperung bringen können. Das sind diese Momente, ganz, ganz stille Momente, wo mein Bewusstseinsraum wie über die gesamte Welt ausgedehnt ist und wo ich mich tiefer mit meinem Auftrag verbinde, wofür ich hier bin, dass ich immer frage, was kann ich schenken? Wo kann ich der Menschheit dienen? Mit welchen Erinnerungsimpulsen? Und das sind die Momente, die auch mich selbst am tiefsten dann beschenken.
So schön, ich habe die Augen zugemacht, sehe innerlich einen Schmetterling. Danke. Wenn du der Unendlichkeit eine Stimme gibst, was würde sie jetzt sagen?
Ich bin. Und danach würde unendliches Schweigen kommen.
Diesem unendlichen Schweigen kommt die dritte Frage noch. Wenn du ja dich in die letzten Atemzüge deines Lebens hineinversetzt, welche Erfahrung findest du schön?
Ich glaube, ich fände genau diese Erfahrung schön, diesen letzten Atemzug voll bewusst zu tun und einfach mein grenzenloses Herz so über diese Welt auszubreiten und so zu wissen, dass alles, was ich in diesem Leben berührt habe, ein Stück Freude geschenkt haben mag, ein Lachen geschenkt haben mag, dass ich irgendwie von diesem Planeten wieder nach Hause zurückkehre und weiß, ich habe diesen Planeten ein Stück lichtvoller zurückgelassen.
Noch ein Impuls, noch einen kleinen Erfahrungsraum zur Vollendung.
Gerne, gerne. Ich mag uns vielleicht noch einmal dazu einladen, dass wir in all der Unvollkommenheit, in all dem Mangel, was scheinbar auf dieser Formoberfläche stattfindet, dass wir uns da einmal tiefer mit uns selbst verbinden und einmal schauen, ob vielleicht nicht genau in diesem Mangel, in diesem Fehlen, die Vollkommenheit ist. Ob die Vollkommenheit vielleicht auf diesem Planeten gerade dadurch sichtbar wird, dass es Aspekte gibt, dass es Erscheinungen gibt, die unvollkommen sein mögen. Das sind so zwei Aspekte. Die absolute Ebene, die Vollkommenheit, die relative irdische Ebene, die Unvollkommenheit. Und wie kann ich in mir sein, dass ich das eine durch das andere hindurch erblicke, dass ich auf Krankheit, auf Alter und auf Tod schaue und auch in dieser scheinbaren Unvollkommenheit die höhere Vollkommenheit eines göttlichen Schöpferplanes entdecke. Wir sind alle so gesegnet.